Ich habe jetzt eine Frage schon bekommen. Was kann man konkret für ein schlechtes Selbstbewusstsein tun im Alter von 15 bis 17 Jahren? Und ich werde auf diese Frage heute Nachmittag eingehen. Bitte erlauben Sie es mir, dass ich das so mache. Und vielleicht auch in der Ausführung, die ich vorhabe, wird auch diese Antwort, diese Frage teilweise geantwortet. Ja? Ja. Wissen Sie, meine Stimme ist nicht ganz geeignet für das Mikrofon.
Aha. Man versteht besser, wenn mehr Leute da sind.
Ja. Ich hoffe trotzdem, dass Sie doch mich hören können. Ja, wir sind dabei gewesen, über die Bindung zwischen Mutter und Säugling zu sprechen, die auch auf das spätere Leben offensichtlich einen großen Einfluss hat. Wobei, wie die erste Phase des Lebens eines Säuglinges mit der Mutter zusammenkommt, ja, scheint also eine große Bedeutung zu haben. Aber wir müssen dabei auch aufpassen, dass diese Untersuchung von einem bestimmten Blickwinkel durchgeführt worden ist, sodass nicht unbedingt die Mutter an der Art, wie Mutter und Kind zueinander stehen, alleine verantwortlich gemacht werden kann. Denn es gibt Kinder mit gewissen Anlagen, wobei dieses Kind nicht spontan auf die Liebe der Mutter so reagieren kann. Das gibt es auch. Und solche Kinder sind auch unter denen, die hier beobachtet worden sind, mit Sicherheit gewesen. Diese Differenzierung wurde nicht vorgenommen, sodass man nicht weiß, sondern alleine von der Beobachtung, wie die beiden, also Mutter und Kind, zueinander stehen, insgesamt hier dargestellt worden ist. Und nur ein Satz noch zu dem, was ich vorhin gesprochen hatte. So in der Pubertät hat man gemerkt, nachdem diese ganze also Kinder und die Mutter beobachtet worden waren, besonders bei den Jungens, von denen, die bei der ersten Beobachtung diese ablehnende Reaktion gezeigt haben, diese Jungens, unter diesen Jungens hat man wesentlich häufiger Einzelgänger wiedergefunden oder sogenannte Schizoid-Persönlichkeitsstruktur haben. Solche Kinder oder solche junge Menschen, die sehr wenig sozialen Sinn entwickelt haben. Ob diese Schwierigkeit bereits in dem Säuglingsalter vorhanden ist, das ist denkbar, aber natürlich nicht nachweisbar, ob es an der Mutter, an der Art der Mutter gelegen hat, sodass der Junge, ja. Bitte? Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht klar sagen kann. Ja, also ich muss dann noch einmal nachschlagen. Ich habe das einfach so genommen. Aber ich schätze, dass es um ein Jahr herum ist. Ja. Nee, sonst kann ein Kind nicht einfach so alleine in einem Raum gelassen werden, so dass ich annehme, etwa ein Jahr herum. Ja. Und aus denen, die ambivalentes Verhalten gezeigt haben, auch bei Jungs hat man Beobachtung gemacht, dass ein hoher Prozentsatz von solchen ehemaligen Säuglingen waren später depressiv und eher zurückgezogen. Nun, inwieweit ist es eine Anlage oder auch eine Interaktion, die offensichtlich weiter nach demselben Muster bis in die Jugend hineingegangen ist, ist sehr schwer, nicht wahr, auseinanderzuhalten. Also wir sagen deshalb beides. Dennoch ist es interessant, hier zu sehen, dass dieses Selbstwertgefühl offensichtlich von einem solchen Beziehungsmuster auch mit beeinflusst werden kann. Dann zu dem nächsten Punkt möchte ich übergehen. Der dritte ist kognitive Entwicklungstheorie, vorgeschlagen von Jean Piaget. Diejenigen, die Psychologie studiert haben, denen ist der Name von Jean Piaget sehr bekannt. Er war ein Schweizer, ursprünglich ein Zoologe, der mit den Tieren sich befasst hat. Aber später wurde er auch Psychologe. Er hat an seinen eigenen Töchtern die Entwicklungsstadien, die geistigen Entwicklungsstadien eines Kindes weiter beobachtet. Zuerst mit seiner ersten Tochter und dann bald zweiten Tochter. Dabei hat er festgestellt, dass diese beiden Töchter offensichtlich bestimmte, sehr markante Entwicklungsstadien also hinter sich bringen, bis sie zum Adoleszenten geworden sind. Und dann hat er festgestellt, nachdem er die anderen Kinder beobachtet hat, dass solche Entwicklungsstadien, also kognitive Entwicklungsstadien, im Allgemeinen überall über die Rasse und Kultur hinweg eine Gültigkeit haben. Das heißt, unsere kognitive Entwicklung hat mit der neurologischen Entwicklung zu tun. Vielleicht denken Sie, das ist doch selbstverständlich, dass das Gehirn sich entwickelt und deshalb auch unsere Denkweise auch dementsprechend sich verändert. Aber das festzustellen durch die Beobachtung, das war schon ein großer Verdienst von ihm. Er hatte vier Phasen dabei festgestellt. Die erste Phase wird sensorimotorische Periode genannt, so in den ersten 2 Jahren. Wobei in dieser Phase ein Kind zum ersten Mal so ich so wahrnimmt, dass dieses Kind auch selbst auch identifizieren kann. Es gibt so etwas wie ich, was wir ich meinen. Er hatte auch als Beispiel diese Feststellung getroffen. Sie denken, dass diese kleine Kinder in dem Alter mit dem Rasseln spielen, nicht? Und wenn dieses Kind ganz klein ist, dann weiß dieses Kind nicht wahr, woher dieses Geräusch von Rasseln kommt, sondern wenn sie dann Rasseln in die Hand geben, dann macht es einfach. Und das macht ein Geräusch. Und das erregt die Aufmerksamkeit dieses Kindes. aber über die Wochen und Monate der Entwicklung. Allmählich merkt dieses Kind, wenn dieses Kind auch anfängt, diese eigene motorische Funktion selber zu bestimmen und zu beherrschen, dann das Geräusch kommt von diesem Rassel. Und wenn diese Hand sich so bewegt, dann kommt das Geräusch. Und wer macht, wer bewegt diese Hand? Ich bewege diese Hand. Ich bin derjenige, der dieses Geräusch verursacht. So kommt dieses Kind allmählich zu dem Bewusstsein oder zu der Wahrnehmung, dass es so etwas gibt wie ich. Das ist also der Beginn der kognitiven Wahrnehmung. Dann entwickelt sich dieses Kind in die zweite Phase, präoperationale Periode. Um diese Zeit entwickelt dieses Kind das Sprachvermögen. Sprechen wird unwahrscheinlich schnell und rasant und mächtig vorangetrieben. Und das Kind lernt unwahrscheinlich viel Wörter. Und so lernen sie die vielen Vokabeln und viele Wörter, aber sie können noch nicht mit diesen Wörtern denken. Denken sie immer noch symbolisch und sehr selbstbezogen und auch, vielleicht könnte man auch sagen, ein magisches Denken. In diesem Denken, in dieser Phase, ist es alles möglich. Und Lebendige und Nicht-Lebendige ist also einerlei. So Märchenwelt, das ist also ein typisches Denken und Denkweise eines Kindes in der präoperationalen Periode. Dann entwickelt sich weiter dieses Kind in die nächste Periode, konkrete operationale Periode. Dieser Übergang ist sprunghaft. Wenn ein Kind in die Schule kommt und in der Schule beginnt 1 und 1 macht 2, diese logische Denkweise, die wird ja diesem Kind allmählich als Selbstverständlichkeit beigebracht, wobei dann dieses ehemalige, also magische Denken nach und nach verschwindet. Und in diesem konkreten operationalen Periode lernt ein Kind ein logisches Denken, bekommt allerlei Handwerkszeug in die Hand gedrückt. Und ein Kind lernt, dieses Handwerkszeug, dieses Material zusammenzustellen, um logisch weiter zu denken, was für ein Ergebnis sich dann ergibt, wenn man dieses Werkzeug und jenes Werkzeug zusammensetzt. Das ist eine konkrete operationale Periode, wo ein logisches Denken hier gelernt wird. Im EEG stellen die Neurologen fest, dass ein Kind um 6 Jahre oder 7 Jahre herum, da findet ein sehr markante Veränderung statt. Bis dahin ist die EEG-Muster typisch, also frühkindliches Muster. So langsame Wellen, sogenannte langsame Wellen sind stark vertreten. Aber dann, um 6 Jahre herum, kommen kleinere, so Alpha-Wellen und Beta-Wellen, die wir nennen, viel, viel massiver auf. Eine drastische Veränderung findet um diese Zeit statt. Das bedeutet, das Gehirn sowohl in Funktion als auch in der Struktur eine große Veränderung erlebt. Und das ist genetisch schon festgelegt, einprogrammiert. DNA hat schon dieses Programm gehabt und das wird um dieses Alter, nicht wahr? Aktiviert. Und das geht über Kultur und Rasse hinweg, allgemein so. Dann entwickelt sich noch einmal unsere Denkweise von dieser konkret operationalen Periode in die formal operationale Periode, so um 11 Jahre herum. Und in dieser Periode beginnt ein junger Mensch abstrakt zu denken. Rein theoretisch bestimmte Dinge analysieren und zusammenstellen, um die Zukunft vorauszusagen oder vorauszuberechnen. So ein Denken wird erst hier möglich. Und auch man wird hier in der Lage, dass man bestimmte Dinge in die Perspektive setzt. Dieses perspektivistische Denken, das wird möglich. Mit diesem Denken beginnt man über sich selbst nachzudenken, über sich selbst zu reflektieren. Nicht nur äußerlich, nicht mehr äußerlich, sondern eher innerlich. So dass Sie zum Beispiel auch selber feststellen werden, wenn Sie ein Kind unter 11 Jahren fragen, wer bist du? Die erste Antwort von diesem Kind wird sein, ja, ich heiße so und so, der Name kommt. Und ich wohne irgendwo, meine Eltern sind, meine Geschwister und meine Schule, alles äußere Attribute. Aber was Sie wissen wollen, ist nicht unbedingt den Namen und Adresse und Schule und so weiter. Was für ein Mensch bist du? Aber ein Kind unter 11 Jahren kann auf diese Frage nicht Antwort geben. Aber wenn man in die Adoleszenz hineingekommen ist, denkt man anders, nicht wahr? Was für ein Mensch bist du? Dann spricht man über sich selbst mit inneren Eigenschaften, Neigungen, Stärke, Schwäche. Etwas sehr Persönliches kommt jetzt zum Ausdruck. In den letzten Jahren hat man festgestellt, wiederum ist es eine sehr interessante Beobachtung, dass auch unser Denken wird ja auch stark neurologisch im Gehirn und auch biologisch, physiologisch betätigt. Sie haben miteinander damit zu tun. Aber dieses Denken und Gehirnfunktionen oder Nervenfunktionen im Gehirn sind ja durch die Nervenfaserverbindungen gewährleistet. Und diese Faserverbindung wird synaptische Verbindung genannt. Was man jetzt zum Erstaunen festgestellt hat, ist, gerade in der Pubertät, diese synaptischen Verbindungen, die in der Kindheit entstanden sind, zu einem gewissen Grad lösen sich auf. Sie werden abgetrennt. Und dann gleichzeitig ganz neue synaptische Verbindungen entstehen. Und sie bilden ein großes Netzwerk. Und bei Menschen, die an Schizophrenie leiden, stellte man fest, dass dieser Abtrennungsprozess von den kindlichen synaptischen Verbindungen zu weit geht im Vergleich zu den üblichen Menschen. Dass dadurch nicht nur eine funktionelle Störung, sondern auch eine strukturelle Veränderung im Gehirn zustande kommt, was sich später als Schizophrenie herausstellt. Nein, Nein, bei der Schizophrenie geht dieser Abtrennungsprozess von den kindlichen synaptischen Verbindungen geht zu weit. Zu weit. Ja, es werden zu viel abgetrennt. Und sehr wahrscheinlich, das ist eine Vermutung, kompensatorisch wird also neue Verbindungen hergestellt, aber nicht richtig, nicht wahr? Sodass der Denkprozess gerade dadurch gestört wird oder Wahrnehmungsprozess auch dadurch gestört wird. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, die Annahme von Jean Piaget ist also heute bestätigt, dass auch unsere Denkweise mit der neurologischen Entwicklung eng verbunden ist. Und erst in diesem, in dieser Periode, wo man formal also denken kann, das heißt operieren kann, bedeutet kreativ denken. Das ist also das Merkmal in dieser Phase. Bitte schön. Nun, das wissen wir noch nicht. Das würde mich auch sehr interessieren, was der Auslöser ist. Aber weil es bei fast allen Menschen so geht, denkt man, das ist auch schon ein programmierter Prozess in den Genen. Um dieses Alter sollte es so kommen. So ein Befehl oder so ein Programm scheint in den Genen schon vorhanden zu sein. Aber wissen Sie, es ist so, dass die Genforschung jetzt auf der ganzen Welt so vorangetrieben wird. Zum Teil ein Segen, zum Teil ein Fluch, denke ich. Aber bis 2005 werden wir noch nicht genau wissen, welche menschliche Gene, nicht wahr, und was für Strukturen sie haben. Aber Sie gehen davon aus, im Jahre 2005 werden Sie sämtliche menschliche Gene analysiert haben. Wissen Sie, das ist etwas Unheimliches. Aber ich will nicht also Zukunft voraussagen, das ist einfach zu unheimlich. Dennoch arbeitet man daran. Nicht wahr? Und dann würde man vielleicht noch mehr wissen, wo, an welcher Stelle, was für ein Programm sozusagen schon gegeben ist. Aber auf der anderen Seite, wissen Sie, man ist ja so weit gekommen. Und irgendjemand muss ja so ein Programm geschrieben haben. Also mein Sohn ist Informatiker und er lehrt an einer Hochschule. Und daher sagt er immer wieder, nicht der Computer macht alles, sondern irgendjemand hat in diesen Computer eingegeben, was er tun soll, nicht? Die Idee muss ja von irgendwoher gekommen sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Gott, wie ist das denn so etwas möglich? Bitte schön. Nun, nicht sämtliche Synapsen werden ja abgetrennt, nicht wahr, und aufgelöst, sondern bestimmte Synapsen werden aufgelöst, sodass andere Bestandteile werden auch weiterhin bestehen bleiben, nicht? Und schauen Sie zum Beispiel motorische synaptische Verbindungen. Dass wir uns bewegen können, sehen können, hören können, riechen, schmecken können, das bleibt weiterhin bestehen. Aber im Bereich des Denkens und im Bereich der Wahrnehmung teilweise scheint so ein Prozess stattzufinden. Und ganz präzis, was so einen Prozess nicht wahr, aktiviert und auslöst. Das wissen wir noch nicht genau, nur meine Vermutung habe ich geäußert, dass es in den Genen schon programmiert sein muss. Aber dieses Programm muss irgendwann von irgendjemandem geschrieben worden sein. So kompliziert, das ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlich komplex. Na gut. Aber worum es mir geht, ist das Selbstwertgefühl hat ja mit unserem kognitiven Funktion auch stark zu tun. Wie wir heute Morgen schon gesprochen haben, in welchem Licht wir uns sehen, das hat mit unserem Denken zu tun. Und wenn unser Denken auch dementsprechend animiert, motiviert, aktiviert wird, dann lernen wir auch, uns vielleicht nicht nur in einem bestimmten Licht alleine zu sehen, sondern in anderen Licht auch zu sehen. Dann gehen wir zu dem weiteren Punkt. Theorie der Identitätsentwicklung. Ja. Diese Theorie wurde vom Deutschen eigentlich, obwohl er später in Amerika gelebt hat, vorgeschlagen. Erik Erikson, ein ganz bekannter Mann. Auch einige seiner Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt. Und er hat einen Lebenszyklus hier als Theorie vorgeschlagen, dass die meisten von uns durchgehen und durchleben. Die erste Phase dieses Lebenszyklus ist Urvertrauen gegen Urmisstrauen, so beschrieben. In dem ersten Lebensjahr würde man entweder dieses Urvertrauen zu den anderen, zu sich selbst, zu der Umwelt vermittelt bekommen, oder unglücklicherweise, wenn dort die Bedingung oder Bedingungen nicht zusammenkommen, dann Urmisstrauen. So wieder Mutter-Kind-Beziehung. Wenn ein Kind regelmäßig und auch jedes Mal, wenn irgendeine Störung da ist, von der aufmerksamen Mutter richtig versorgt wird, dann lernt dieses Kind in seiner Emotion, dass seine Umwelt berechenbar ist. Diese Berechenbarkeit seiner Umwelt vermittelt diesem Säugling emotional das Urvertrauen. Das Kind fühlt sich auch sicher, in dieser berechenbaren Umwelt zu sein. Wenn aber solche Pflege diesem Säugling nicht gegeben wird, vernachlässigt wird oder sogar auch misshandelt wird, dann bedeutet die Umwelt für diesen Säugling eine einzige Gefahr, unberechenbar, so dass emotional bereits dieses Urmisstrauen in diesem Kind eingeschrieben wird. Dieses Kind in dieser Phase hat noch keine Sprache, so dass die Situation kann nicht sprachlich erklärt werden, nur gefühlsmäßig empfunden werden, wahrgenommen werden. So dass hier die Grundlage zum ganzen Wesen eines Menschen gegeben wird. Zweite Phase wird Autonomie gegen Beschämung und Selbstzweifel, so beschrieben, so bis zum zweiten Lebensjahr. Das ist also in dem Alter, wo ein Kind zum Beispiel auch Sauberkeitstraining bekommt. damit, ja, und damit diese Blasen- und Darmbeherrschung selbst bestimmt wird. Ein Kind wird autonomer. Aber auch in dem Alter beginnt ja ein Kind schon zu laufen, nicht? Und durch das Laufen können, kann sich dieses Kind fortbewegen. So, das ist auch eine Autonomie. Muss nicht immer getragen werden. Ein Kind lernt auch Sprache in diesem Alter, so dass ein Kind mit der Sprache sich mitteilen kann. Das ist auch ein Teil von Autonomie. Anfang von Selbstständigkeit. Interessanterweise nicht nur dieses Können, sondern ein Kind hat auch einen Willen um 2 Jahre herum. Ich will es machen, nicht wahr? Mir. Sie erinnern sich, wenn Sie selber Kinder gehabt haben, an dieses schwierige Alter, wo ein Kind nicht mehr ganz lieb ist, nicht wahr? Dann wird es schwierig. Konflikt entsteht zwischen den Eltern und diesem Kind, weil dieses Kind selber alles machen will, nach eigener Regie. Aber so geht das nicht. Das Kind muss ja in das soziale Verhalten eingeleitet werden. Dieses Anleiten und auch Disziplinieren, ohne Selbstachtung zu verlieren, das ist etwas, was als eine große Aufgabe für die jungen Eltern zukommt. Aber das ist etwas, was hier nach seiner Theorie etwas Entscheidendes zum Selbstwertgefühl stattfindet. Wenn dieser Drang zur Autonomie heftig bestraft wird, dann wird sich dieses Kind beschämt fühlen und auch an selbst zweifeln, dass was von mir kommt oder von mir ausgeht, das ist nicht gut. So kann auch diese negative Seite zum Ausdruck kommen. Ein Kind entwickelt sich weiter, vor allem wenn Urvertrauen da ist, dann ist diese Autonomie und Autonomiestreben viel leichter, wenn dieses Kind hat ja nicht nur dieses Vertrauen in sich. Deshalb sich fortbewegen und auch die Welt zu erobern mit der eigenen Initiative, seinen Bewegungsradius zu erweitern, das ist ganz normal für ein Kind. Aber wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben ist, stattdessen auch dieses Initiative ergreifen, auch ungehörig stark bestraft wird, dann das, was dieses Kind getan hat, wird als Schuld von dem Kind empfunden. Dieser Unterschied zwischen Beschämung und Schuld, das ist sehr wichtig. Beschämung ist, dass man selbst als defekt empfindet. Ich bin verkehrt, ich bin falsch. Während eine Schuld ist, dass eine Tat, eine Aktion schuldig befunden wird, ohne dass man den Kern des Selbst dabei trifft. Ich habe auch in meiner Psychotherapie einen Mann gehabt, der bereits Mitte 30 überschritten hat. Und sein großes Problem, unwahrscheinlich lieber Mann, aber großes Problem ist, dass er keine Initiative ergreifen kann. Und seine Frau leidet furchtbar darunter, weil sie dann gezwungenerweise Initiative ergreifen muss in verschiedener Hinsicht. Und wir hatten auch hier mehrere Gespräche durchgeführt und wir kamen dann darauf zurückzusprechen, wie er seine Kindheit erlebt hat. Er berichtete, dass sein Vater ein Mensch war, von dem er also nicht einmal einen Lob, Ermutigung oder eine Bestätigung bekommen hat. Und das, was er von seinem Vater erlebt hat, war immer Negatives, immer eine Kritik oder Ignorieren. Und dann, er hat nicht so viele Erinnerungen an seine Kindheit, was ja auch typisch ist für einen solchen Menschen, aber zufällig dann erinnerte er sich an eine Begebenheit. Er ging zum Kindergarten und im Kindergarten hatte er für seinen Vater etwas Besonderes gemalt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Er hat mir gesagt, ja, er erinnert sich ganz klar, dass er irgendein Bild für seinen Vater gemalt hat. Und er hoffte, damit seinen Vater zu überraschen, wenn er von der Arbeit zurückkommt. Und als der Vater nach Hause zurückkam, dann rannte er los zu ihm und zeigte ihm dieses Bild. Und der Vater hat das genommen und einfach, was ist das denn? Und einfach so daneben gelegt. Und er sagte, also diese Enttäuschung, die war so groß, dass er sich damals schon beschlossen hat, ich werde nie ein Bild malen. Und daran hat er auch gehalten. Auch in der Schule war Kunst für ihn das schlimmste Fach, weil er einfach nicht mitmachte. So sagte er, etwas, was von mir kommt, das ist nicht willkommen, das ist nicht gut genug, das wird nicht mit Freude aufgenommen. Und er sagte, ich muss mich wohl damals schon beschlossen haben, ich werde von mir aus nichts tun, um nicht bestraft zu werden oder nicht verletzt zu werden. So etwas kann auch zum Selbstwertgefühl einen großen Beitrag leisten, positiv oder negativ. Dann kommt man in das Schulalter. Und Erik Erikson sprach von der Industrie, das heißt also, dass man etwas produziert, dass man leistet und Freude an der Leistung hat. Oder in dem Alter, wenn es nicht einem gelingt, dann ein Minderwertigkeitsgefühl oder Komplex sich ergeben. Und Neugier und Wissensdrang, das ist etwas ganz Natürliches bei einem Kind, das die Initiative gerne ergreift und auch Autonomie schon gut beherrscht und Urvertrauen hat. Und das natürlich lohnt sich. So ein Kind wird ja auch belohnt, so dass hier, nicht wahr, dass man noch lieber es macht, um eine größere Belohnung zu bekommen. Aber genau das Gegenteil kann sich auch ergeben, wenn die Voraussetzungen nicht genügend gegeben sind. Dann erst in der Pubertät, so bildet sich so ein Selbstkonzept, das man als Identität nennt. Ich bin so ein Mensch. Aber diese Identität ist, wissen Sie, bei einem Menschen etwas früher und bei einem anderen etwas später so feststellbar. Im Allgemeinen Menschen, die früh ins Berufsleben gehen, sie bekommen auch früher so ein Selbstkonzept. Ich bin so und so. Und ich bin so und so geworden. Während ein Student, der viele Jahre im Studium sitzt, dem ist es noch nicht ganz klar. Und oftmals diese Identitätsverwirrung ist bei solchen jungen Menschen feststellbar, die noch nichts Konkretes für das Leben so geschaffen haben. Aber wenn so eine Identität so einigermaßen konkret geworden ist, dann hat man eher Erfolg mit der intimen Beziehung. So auch in der Ehe und in der jungen Familie hat man eher Erfolg. Nach Eriksons Theorie, wenn aber diese Intimität einem nicht gelingt, so eine enge, nahe Beziehung einem nicht gelingt, dann kann man in die Isolation hinausgestoßen werden. Als junger Mensch, der auch die eigene Familie hat, bekommt auch Kinder und auch in der Arbeit auch produktiv tätig. Und das erfüllt auch den Lebenssinn für einen jungen Menschen und somit auch ein positives Selbstwertgefühl. Wenn das aber einem nicht so gelingt, dann kann es auch in Stagnation enden. Wenn es alles gut gelaufen ist, dann würde man dann in das Alter von der Integrität so ankommen. Oder Verzweiflung. Nun, das ist eine Theorie, wissen Sie. Das Leben ist nicht so einfältig, sehr, sehr mehrschichtig. Dennoch, so eine Linie lässt sich auch öfters erkennen, wenn man etwas näher mit einem Menschen sich befasst und mit seiner Biografie. Das Selbstwertgefühl hängt in der Tat von einer solchen Entwicklung auch ab, wie es gelaufen ist. Und all diese Einzelfakten oder Faktoren wie Urvertrauen, Autonomie, Initiative, Industrie, Identität, Intimität, Produktivität sind der Grundlage für ein positives Selbstwertgefühl. Und wenn das nicht so einem gegeben ist, dann hat man es schwer. Und man hat es auch schwer, weil man nicht mehr zurückgehen kann, so wie der Nikodemus auch gesagt hat, wie kann man wieder in den Mutterleib zurückgehen? Man kann nicht. Dann gibt es gar keine Möglichkeit? Oh ja, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, aber darüber spreche ich später. Dann wollen wir weiter zu der anderen Theorie übergehen. Diese Theorie wurde vorgeschlagen von Abraham Maslow. Auch seine Bücher sind auch einmal war er Präsident der amerikanischen psychologischen Gesellschaft. Er hat entgegen von manchen Untersuchungen, die man früher gemacht hat, solche junge College-Studenten vorgenommen, die offensichtlich ein positives Selbstwertgefühl haben. Bis dahin hat man ja meistens solche Untersuchungen durchgeführt mit denen, die kein positives Selbstwertgefühl hatten. Aber er hat ganz anders seine Untersuchung vorgenommen. Was ist anderes bei solchen jungen Menschen, die selbstbewusst, schaffensfreudig und auch erfolgreich sind in ihren jungen Jahren? Durch diese Untersuchung, die er durchgeführt hat, hat er bestimmte Gesetzmäßigkeiten hier festgestellt. Und diese Gesetzmäßigkeiten wurden als eine Hierarchie des Grundbedürfnisses oder der Motivation zusammengefasst. Und ähnlich wie Erikson hat er festgestellt, dass solche junge Menschen in ihren ersten Lebensjahren gute, also liebevolle Pflege von der Mutter oder Mutterersatz erlebt hatten, sodass physiologische Bedürfnisse durchweg, also befriedigt worden sind. Essen, Trinken, bekleidet werden, die Wärme und auch Körperpflege, das war alles ideal vorgenommen worden. Aber ein Kind, das diese physiologischen Bedürfnisse zufriedenstellend befriedigt werden, sie bekommen dann ein neues Bedürfnis. So mit 1, 2, 3 Jahren. Bedürfnis nach Sicherheit. Ein Kind ist von Natur aus wesentlich ängstlicher als erwachsene Menschen. Vor allem die Trennung bedeutet Trennung von der Mutter oder von der Bezugsperson, vertrauten Heim, bedeutet im Allgemeinen eine große Angst. Auch Angstträume der Kinder, das ist ja ganz bekannt, nicht wahr? Angst vor Geister und Einbrecher. Wissen Sie, als Erwachsene, vielleicht werden Sie belächeln, aber wenn Sie kleine Kinder gehabt haben, dann erinnern Sie sich noch, dass Sie Ihre eigenen Kinder auch solche Phasen durchgemacht haben. Und ich habe mich immer gewundert, wir haben auch zu unseren Kindern über Geister oder Einbrecher mit Sicherheit nicht mutmaßlich gesprochen. Aber wie kommen Sie darauf, von sich aus davon zu sprechen? Ich habe Angst von Geistern und von den Einbrechern, wenn es dunkel wird. Natürlich hat es sich mit den Jahren gelegt, aber Kinder scheinen große Angst zu haben. Desto stärker ist auch ein Sicherheitsbedürfnis. Wenn es gegeben wird, ihnen diese Sicherheit gegeben wird, nicht nur, dass sie sich sicher fühlen, sondern sie fühlen sich über sich gut. Wenn aber sie unsicher gelassen werden, ihr Selbstwertgefühl leidet auch darunter. Warum behandelt man so? Ich muss keinen Wert haben. Ich muss böse sein. Ich muss schlecht sein. Sonst würde man mich nicht so behandeln. Ist ihre Logik. Wenn aber dieses Sicherheitsbedürfnis befriedigt wird, dann wird ein weiteres Bedürfnis wach. Zwar Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe. Ein Kind fühlt sich sicher und wohl, wenn es weiß, zu wem es gehört. und dass es von einem anderen geliebt wird. Ja, schauen Sie, dieses Verhalten eines Kindes, das selbstverständlich, wenn irgendwelches Bedrängnis da ist, zur Mutter laufen und an die Mutter zu klammern oder sich in den Schoß des Vaters einfach hinsetzen und gedrückt werden. Nicht? So ein Bedürfnis. Und wenn dieses Bedürfnis auch befriedigt wird, das Selbstwertgefühl eines Kindes ist hoch. Aber ein Kind bleibt nicht Kind, wird größer und der Anspruch oder das Bedürfnis wird auch noch anderes. Zwar nach der Achtung, nach der Respekt verlangt ein junger Mensch. Man möchte mit Respekt behandelt werden, angesprochen werden, aber auch Respekt bekommen für das, was man geleistet hat. Dieses Bedürfnis nach Achtung, das ist etwas, was auch mit dem Selbstwertgefühl sehr stark verbunden ist. Aber wenn all solche Grundbedürfnisse befriedigt worden sind, hat man immer noch ein weiteres, letztes Selbstbedürfnis, Bedürfnis, so sagte Abraham Maslow. Das ist ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Aber hier ist also ein Missverständnis über die Selbstverwirklichung, die er gemeint hat. Er hat nicht gemeint, dass man einen egoistischen Menschen werden soll. Selbstverwirklichung um jeden Preis. Das war nicht, was er gemeint hat, sondern er meinte, dass man es werden soll, wozu er bestimmt ist. Ich glaube, als gläubiger Christ, dass auch ich ein Gedanke Gottes ist oder Gottes bin. Ich sollte wahrscheinlich doch etwas Bestimmtes tun und ein bestimmter Mensch sein, wozu er mich bestimmt hat. Wie erfüllend wird es sein, wenn man so eine Bestimmung auch individuell für sich gefunden hat und auch danach lebt. Das ist etwas, was mit der Selbstverwirklichung eigentlich gemeint ist. Aber dieser Gedanke war ja nicht erst durch Abraham Maslow formuliert, sondern die Menschheit hat ziemlich von Anfang an darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, in der Bibel kommt auch dieser Gedanke, dass wir glücklich sind, wenn wir so eine Bestimmung von Gott irgendwann gefunden haben und auch danach leben können. Nun, aber wir müssen davon ausgehen, dass es eine Theorie ist, die aus Kalifornien herstammt wo die Dinge und Massen, die ja einfach Dinge am Massen vorhanden ist, wissen Sie? Wenn man daran denkt, ja, wenn ein Mensch mit dem guten Selbstwertgefühl nur so wird, wenn all diese Grundbedürfnisse ja restlos befriedigt worden sind, ja, dann muss man alle nach Kalifornien gehen, nicht wahr? Wenn man in Afrika oder in Asien irgendwo in Entwicklungsländern geboren worden ist, hat man ja gar keine Chance. Aber ist das wirklich so, dass es dort gar keine Menschen gibt mit gutem Selbstwertgefühl? Oh, ich glaube schon. Ich glaube. So dass diese Theorie zwar eine Theorie ist, die aber nicht kritiklos angenommen werden muss. Ja, ich habe ein Buch gelesen vor einigen Jahren, als ich mich mit dem sogenannten posttraumatischen Stresssyndrom auseinandersetzte. Dieses Buch wurde von einer amerikanischen Schriftstellerin geschrieben, die in dem Zweiten Weltkrieg zufällig auf Indonesien war. Und die japanische Armee hat alle Menschen aus westlichen Hemisphäre, also Europäer, vor allem Holländer und Amerikaner, die in Indonesien waren, in Konzentrationslager eingesperrt. Wissen Sie, Japaner haben auch wirklich Böses angetan. Und diese Frau hat das eigene Erlebnis in einem Buch zusammengestellt. Und in dieser Konzentrationslager, wo richtig, richtig alles dreckig ging, waren zwei oder drei katholische Schwestern. Und die japanische Militär hat ihnen die Verwaltung und Übersicht von diesem Lager überlassen, weil es alles funktionierte, wenn sie das gemacht haben. Außerdem waren die Insassen meistens Frauen und Kinder. Und diese Schriftstellerin war nicht unbedingt gläubig zu bezeichnen. Aber wissen Sie, was sie über diese drei Schwestern schreibt? Einfach ein Lobeswort. Das hat mir wohlgetan bei aller tragischen Geschichte, die ich lesen musste. Diese Menschen scheinen jetzt richtig ihre Aufgabe und ihren Sinn gefunden zu haben, so schreibt sie. Die meisten Menschen waren ja total danieder wegen dieses harten Schicksals. Aber nicht diese drei Menschen. Sie lebten auf. Sie taten alles. Sie taten alles, was sie normalerweise nicht tun würden. Sie schmuggelten die Eier und Gemüse und verschiedene Früchte von außen rein, weil sie alleine einen Ausgang hatten, um diesen Menschen zu helfen. Sicherlich reicht es nicht aus, aber mit wenigen, die sie auch bekommen haben, halfen sie. Sinn, Lebenssinn. Das ist etwas, was offensichtlich zu einem Selbstwertgefühl einen großen Beitrag leistet. Dann die letzte Theorie, damit will ich schon von der Theorie weggehen. Die letzte Theorie kommt von Adler, wieder zur Macht. Wollen Sie bitte nächste Folie aufstellen? Ja. Wir sprechen heute vom Minderwertigkeitskomplex, aber dieser Begriff vom Minderwertigkeitskomplex wurde von Adler zum ersten Mal in dem Fachbereich thematisiert und auch formuliert. Er ging davon aus, dass das Leben von uns immer mit gewissen Nachteilen und Schwächen verbunden sind oder verbunden ist. Und ich habe bis dahin solche Theorien hier vorgestellt. Wenn es alles klappt, dann wird man so. Und wenn es eines oder andere nicht klappt, dann wird man so. Wir müssen natürlich vorsichtig sein. So ist das nicht. Denn alles klappen wird es meistens nicht tun. Nicht? Und Adler hat eher realistische Vorstellung gehabt, wenn er sagte, dass das Leben als solches ist immer mit irgendwelchen Nachteilen oder Schwächen verbunden. Aber wir sind so geschaffen, dass in uns ein starker Wille zur Macht, zur Überlegenheit vorhanden sei. Keiner möchte einfach unten geduckt bleiben. Man möchte dann irgendwie das überwinden und auch kompensieren. Und dieses Überwinden der Schwachheit macht eigentlich den Wert eines Menschen aus. Das war seine Idee und seine Theorie, seine Philosophie auch. Ja, vielleicht können Sie nachher vielleicht abschreiben. Ich lasse diese Skizze hier liegen. Und nach seiner Theorie geht es, dass eigentlich die Grundlage, wie ein Mensch sein Leben lebt später, wird in den ersten 5 Jahren schon gelegt. Wissen Sie, das müssen Sie auch nicht glauben, das war seine Theorie. Nicht? Aber in der Tat, in den ersten 5 Jahren erlebt man ziemlich viel, was als Grundlage für das weitere Leben gelten können. Und ein Mensch, der besonders starkes Minderwertigkeitsgefühl hat, mag in diesen ersten Lebensjahren bereits einige große Benachteiligungen erlebt haben. Also entweder so gehasst von den Eltern oder abgelehnt oder zu viel geliebt, verwöhnt, extrem verwöhnt, sodass eine Selbstständigkeit gar nicht richtig zum Vorschein kam. Oder ein Mensch mit körperlichen Gebrechen, der körperlichen Benachteiligung. Sie werden schon Startschwierigkeiten haben zum Leben. Aber das alleine bestimmt noch nicht den ganzen Verlauf. Denn wie ich schon sagte, oder wie er schon sagte, der Wille zur Macht oder der Wille zur Überlegenheit ist auch gleichzeitig in einem mitgegeben, sodass man daran arbeitet, es zu überwinden. Und hier dann, bevor man so in die Pubertät oder Adoleszenz hineinkommt, gibt es also manche Vorfragen, so wie er formuliert hat. Und Freundschaft, was für eine Freundschaft dieser Mensch würde haben oder wie gut dieser Mensch in der Schule auch leisten kann oder auch was für eine Beziehung zum anderen Geschlecht dieser Mensch entwickeln wird. Solche Fragen bestimmen auch mit, den weiteren Verlauf des Lebens von diesen Menschen. Hier können manche erste Startschwierigkeiten des Lebens besser aufgefangen werden. Und dann, wenn man in die Adoleszenz hineinkommt, wo soziales Leben richtig eine größere Rolle spielt als Familienleben, dann weiter diese Lebensfragen werden hier jetzt herangetragen. Beziehung des Ich zum Du, eine individuelle, persönliche Beziehung. Was für eine Beziehung würde man hier schaffen? Oder Beschäftigung, was für einen Beruf hat man ergriffen und ist man mit diesem Beruf zufrieden, glücklich, erfolgreich? Und Liebe und Ehe, ist man auch darin glücklich und erfolgreich? Wenn wieder solche Voraussetzungen alle zusammenkommen, dann möchte man in der Gesellschaft auch so einen Status haben, den man selber achten kann, akzeptieren kann und auch ja, nicht da niederliegt, sondern eher über dem Wasser so stehen kann. Ziel der Überlegenheit. Aber gleichzeitig, sagt er, haben wir auch, wenn in solchem Fall gute Voraussetzungen zusammen waren, durch die Mutter-Kind-Beziehung so eine Gemeinschaftswunsch und Freudigkeit und auch Fähigkeit auch mitbekommen. So dass man nicht nur die Überlegenheit zum Ziel hat, sondern auch Gemeinschaftsfähigkeit. Er sprach vom Gemeinschaftsgefühl. So würde erst die Gesellschaft glücklich gestaltet werden. Aber wenn das alles nicht so gut klappt und man unter dem Minderwertigkeitsgefühl leidet und dieses Minderwertigkeitsgefühl auf einmal aufheben will, dann gerät man eher in die andere Richtung. Das Ziel der Überlegenheit wird hier extrem, so dass man sich eine Illusion macht oder eine Fiktion macht. Fiktion des Heldentums. Durch irgendeine Heldentat will man seine Minderwertigkeit auf einmal aufheben, kompensieren. Oder auch Fiktion der Gottähnlichkeit. Das ist ein ganz, ganz interessanter Ausdruck. Letztlich dann auf der Basis ist diese Minderwertigkeit, unter der man leidet, gar nicht richtig aufgearbeitet worden, sondern bestehen geblieben. Dieser junge Mann, von dem ich eingangs gesprochen habe, der hatte so eine Lebensweise, Fiktion des Heldentums. Diese Motorradfahrer, ich spreche nicht von einem, nicht wahr, normalen Motorradfahrer, der Motorrad hat und hin und wieder in der Freizeit das benutzt. Das war für ihn ein Statussymbol. Sein Motorrad ist ein Harley Davidson. Also ein richtiges Motorrad, das ein richtiger Mann haben soll. Und mit ungeheuren, also Geräusch, Motorgeräusch. Ja, und er ist, wenn er Motorrad fährt, er sagt also ich beherrsche Motorradfahren, aber das bedeutet etwas, nicht nur einfach, dass man so fährt, sondern dass er damit verschiedene Sachen machen kann, springen oder wer weiß, ich weiß nicht. Er fühlt sich wie ein Held, auch mit seiner Erscheinung, nicht? Mit seiner Erscheinung. Sämtliche Ausrüstung, die zu einem Biker gehören, das hat er. Wille zum Schein. Das hat er irgendwo geahnt. Stimmt irgendetwas nicht mit dir? Ja, aber das war ein guter Anfang für ihn. Dass er über sich nachdenkt und seine Lebensweise verändern möchte. Gut. Diesen Teil möchte ich also mit einer Bemerkung beenden. Alfred Adler war ein Bettnässer. Aber er wurde später ein Arzt. Aber dieses Arztsein und auch so eine Theorie aufstellen, hatte mit seinem persönlichen Leben ganz intensiv zu tun gehabt. So sagte er auch in einem seiner Bücher. Er hat lange Zeit unter dem Minderwertigkeitsgefühl selbst gelitten. Aber offensichtlich durch diese Arbeit, mit der er sich später voll identifiziert hat, kam er dazu, dass dieses Thema, Bettnässer zu sein, für ihn zur Ruhe kam. Ein gesundes oder einigermaßen sich tragendes Selbstwertgefühl hat er wohl später bekommen. Gut, vielen Dank.